Puh, Philosophie. Manch einer mag jetzt denken, och nö, viel zu verkopft und kompliziert. Aber doch, heute geht es um Philosophie. Es geht um große Gedanken in kleiner Form. Oder anders gesagt, um die Kunst, Philosophie verständlich zu machen, ohne sie zu trivialisieren. Mein Gast hat genau daraus eine, vielleicht seine, Lebensaufgabe gemacht. Er schreibt über große Denker, komplexe Ideen und schwierige Fragen und versucht dabei etwas, das gar nicht so selbstverständlich ist, nämlich verständlich zu bleiben, ohne an Tiefe zu verlieren. Viele von uns verbinden Philosophie mit dicken Büchern, langen Sätzen und dem Gefühl, dass man dafür eigentlich gar keine Zeit hat. Und genau hier setzt die Arbeit meines heutigen Podcast-Gastes an. Mein Gast ist Dr. Walter Ziegler, promovierter Philosoph, Journalist und Hochschuldozent. Als Auslandskorrespondent, Reporter und Nachrichtenchef des Fernsehsenders ProSieben produzierte er Filme auf allen Kontinenten. Seine Reportagen wurden mehrfach preisgekrönt und er ist Autor zahlreicher philosophischer Bücher. Seine Buchreihe »Große Denker in 60 Minuten« wird in 6 Sprachen übersetzt und findet weltweit begeisterte Leserinnen und Leser. Im Podcast sprechen wir darüber, wie man Kant, Habermas und andere großen Denker in eine Stunde hineinbringen kann, was dabei verloren geht, was gewonnen wird und warum Philosophie vielleicht viel näher an unserem Alltag ist, als wir oft glauben. Unter anderem folgende Fragen stellte ich Dr. Walter Ziegler. Wenn alle Denker, über die Sie geschrieben haben, in einer WG wohnen würden, wer müsste vermutlich nach ein paar Tagen ausziehen? Und warum lohnt es sich heute noch, sich mit Philosophie zu beschäftigen? Also, ab in den Zuhörsessel und Ohren auf! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Herzlich willkommen, Herr Ziegler. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für meinen Podcast und ja, sich meine neugierigen Fragen stellen.
Gerne. Also ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, sehr, sehr gern. Weil ich, wie gesagt, ich habe es im Vorgespräch ja schon angedeutet, Ihre Bücher mich sehr gut begleiten und auch immer wieder inspirieren. Und so habe ich gedacht, ja, lädst ihn einfach mal ein in ein Podcastgespräch. Vielleicht hat er Zeit und Muße und Lust. Und Sie hatten Zeit und Muße und Lust. Folgedessen vielen herzlichen Dank. Ich gehe auch gleich in die erste Frage, Herr Ziegler, außer Sie haben eine Frage an mich. Dann dürfen gerne Sie starten.
Danke, im Moment bin ich noch ganz glücklich.
Wunderbar, gut. Herr Ziegler, wenn Sie bei einer Party sind oder auf einem Fest und es fragt Sie jemand, was Sie beruflich machen, was antworten Sie denn dann?
Ja, inzwischen habe ich das große Glück, dann klar zu antworten, ich bin Philosoph. Das war lange nicht so. Ich habe zwar 10 Semester, eigentlich fast 20 Semester Philosophie studiert und dann aber ja beim Fernsehen, bei den Nachrichten als Auslandskorrespondent gearbeitet, fast 10 Jahre. Dann auch noch eine Hochschule, eine University of Applied Sciences im dezentralen Hochschulmodell geführt. Und aber jetzt, back to the roots, komme ich wirklich dazu, mich voll und ganz wieder der Philosophie zu widmen. Deswegen kann ich jetzt glücklicherweise das antworten.
Und was hat Sie so gepackt an der Philosophie? Also vielleicht, wie sind Sie dazugekommen und warum sind Sie dabei geblieben?
Ja, das ist gut formuliert, gepackt ist das richtige Wort. Gell? Meine Mutter hat immer diese Geschichte erzählt, und zwar so oft, dass ich sie inzwischen selbst glaube, dass sie mit mir einkaufen gegangen ist. Und dann habe ich gefragt, ja, was machen wir? Da hat sie gesagt, ja, jetzt gehen wir einkaufen. Dann habe ich sie gefragt, was machen wir dann? Da hat sie gesagt, ja, dann tun wir die Sachen heimtragen, tun sie in den Kühlschrank. Ja. Dann habe ich gesagt, und was machen wir dann? Und dann hat sie gemeint, ja, dann warten wir, bis der Papa kommt, dann kochen wir. Dann habe ich gesagt, was machen wir dann? Dann hat sie gesagt, ja, dann essen wir. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich meine doch, wenn wir alles gemacht haben. Aber eine andere Geschichte aus der Kindheit, die ich tatsächlich leider memoriere, war eine unangenehme Begegnung mit der Philosophie, nämlich unser Kochbuch. Also da diese erste Geschichte, da war ich vielleicht 3, 4 Jahre und konnte gerade reden. Aber die Kochbuchgeschichte, die erinnere ich heute noch. Wir hatten ein Kochbuch in der Küche liegen und da war eine Frau drauf. In der einen hat einen Kochlöffel, in der anderen Hand ein Kochbuch. Und die stand vor so einem riesigen Topf am Herd. Und es war von vorne fotografiert, das Titelbild, sodass man auf das Kochbuch drauf gesehen hat und den Löffel. Und die hat offensichtlich im Kochbuch ein Rezept gelesen und halt danach gekocht. Und dann habe ich da genauer hingeschaut, auf dem Kochbuch, auf dem Titelbild, das sie gehalten hat, war auch wieder die Frau mit dem Kochlöffel und dem Kochbuch. Und wenn man nochmal hingeschaut hat, war auf dem Kochbuch auch wieder die Frau mit dem Kochlöffel und dem Kochbuch. Und plötzlich wurde mir klar, das wird ja immer, immer kleiner. Und das hat mich ganz wahnsinnig gemacht, weil als kleines Kind will man ja die Dinge zu Ende denken und hat die Vitalität, dass man alles zu Ende denken kann. Und meine Mutter hat gemerkt, dass ich leide und hat mich gefragt, was los ist und hat dann gesagt, ja, alles, kein Problem. Irgendwann wird es so klein, dass wir es nicht mehr sehen können. Aber ich wusste, das spielt keine Rolle. Es wird trotzdem ja immer klein, logisch gesehen. Dann hat sie mich zu meinem Vater geschickt und der hat dann gesagt, ah ja, Bub, im Kleinen, das ist gar nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es im Großen, da ist Urknall, Universum, alles und dann kommt nichts. Aber nach ein paar Trilliarden Lichtjahren nichts, kann sein, kommt wieder was. Wissen wir nicht, weil wir da noch keine Daten haben. Und selbst wenn nichts kommt, hat mein Vater gesagt, wie lange kommt dann nichts? Also diese Ausdehnung. Und dann weiß ich nur noch, dass Mutter mit ihm geschimpft hat, weil er das Problem ja eher verstärkt hat. Und mein Vater war überhaupt... Er ist leider schon gestorben. Der hat auch eine Schuld. Ja, dieses Milieu hat mich auch zur Philosophie gebracht, weil er war Paläontologe. Und irgendwann interessiert einem ja, was der Vater beruflich macht. Was macht der? Ich meine, Schuster repariert Schuhe. Was kannst du? Und dann hat er gesagt, ich kann bei Versteinerungen versteinerte Pflanzen und Tiere bestimmen, wie alt die sind. In Erdzeitaltern gedacht. Und dann sage ich, ja, aber das ist ja völlig unwichtig. Die sind ja schon tot. Schon lange. Die sind ja schon ausgestorben. Und er sagte, nein, nein. Er kann dadurch sagen, warum ich so bin, wie ich jetzt bin. Und er sagte, nee, das kannst du nicht. Und dann hat er so ein Buch rausgezogen und zeigt mir einen Quastenflosser und sagt, das, mein Sohn, bist du. Und er sagt, das bin ich nicht, ja. Das ist ein hässliches Tier, so ein Quastenflosser. Und die hatten aber, die haben Muskeln entwickelt in den Flossen, was andere Fische so nicht haben, also überdimensionale Muskeln und bereits Knochen. Die haben bereits ein Knochengerüst in den Armen und hatten 6 Flossen und konnten damit an Land gehen und sich an Land umherschieben. Aber die Nachfahren, das waren dann eben die ersten Amphibien. Und alles Leben kommt aus dem Meer. Und ohne den Quastenflosser gäbe es dich nicht, mein Sohn, und so weiter. Ja. Und der hat uns immer provoziert. Ja. Und er hat dann gesagt, sein Ding wäre eben zu schauen, wie hat alles angefangen. Nur dann versteht man, wie alles ist und kann sich Gedanken machen, wie alles sein wird. Und er denkt natürlich in ihren Zeiträumen, in Millionen Jahren, denken diese Paläontologen, ist ein Fachgebiet der Geologie. Gell? Er hat auch lang Erdöl gesucht, weil er natürlich an Versteinerungen im Bohrkern sagen kann, ob es sich lohnt, noch tiefer zu bohren oder ob da nichts mehr kommt, weil Wälder nur verfaulte, also Öl ist nur verfaulte Wälder. Und so konnte er Bohrkerne lesen und Versteinerungen. Aber... als Paläontologe war ihm eben wichtig, dass er uns sagen kann, warum wir sind, wie wir sind. Und er hat mich immer provoziert. Und dieses Milieu hat mich, glaube ich, auch zur Philosophie gebracht und zu der Frage, wo kommen wir her, wer sind wir und was könnte aus uns werden. Also so irgendwie sehe ich die frühesten Ansänge.
Ja, spannend. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Da schaut man doch, was Eltern für einen Einfluss auf einen
haben. Ja, natürlich.
Herr Ziegler, ich würde ganz gern, bevor wir jetzt gleich in Ihre Bücher einsteigen, in Ihre spannenden 16-Minuten-Bücher, würde ich erstmal so ein kleines Bauchgefühl bei Ihnen abfragen. Das heißt, ich stelle Ihnen gleich eine Frage, das wird eine Oder-Frage sein und Sie sagen entweder oder, das eine oder das andere. Sind Sie bereit?
Bereit.
Wunderbar. Kant oder Nietzsche?
Nietzsche.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Buch oder Gespräch?
Gespräch.
Philosophie oder Musik?
Philosophie.
Vielen herzlichen Dank. Und jetzt lassen Sie uns gerne einsteigen in Ihre 60-Minuten-Bücher. Wie ist denn diese Idee bei Ihnen entstanden, ein Buch über verschiedene Philosophen zu verschiedenen Themen oder auch Bereichen zu machen? Es darf nur so 60 Minuten Lesezeit sein. Und warum gerade 60 Minuten?
Das kam auch aus dem Gedanken heraus, dass ich ja Philosophie studiert habe sehr lange. Und da war ich mit den Einführungen nie zufrieden, weil diese Einführungen, die es gibt, sind oft irrsinnig schwierig. Man braucht lange, um sie zu lesen. Und sogar für mich als Philosophiestudent waren sie komplex. Und dann dachte ich irgendwie, man muss das einfacher schreiben und man muss es kürzer schreiben können. Und man will ja erstmal nur einen Einblick in den Kerngedanken. Und oft sind die Bücher so aufgezogen, dass sie sich zu allem äußern. Das ist jeder Philosophie. Philosoph sagt zur Ethik was, wie wir handeln sollen, zur Anthropologie, wie der Mensch ist, zur Ontologie und so weiter und so fort. Und ich habe versucht, dann den Kerngedanken zu schreiben. Und die 60 Minuten, das ist meine journalistische Sozialisation. Ich habe fast 10 Jahre bei den Nachrichten gearbeitet, dann als Auslandskorrespondent. Bei den Nachrichten haben Sie nur 1:30 Minuten für den Aufmacher. Da müssen Sie aber schon das da sein an dem Tag, dass Sie den Aufmacher kriegen, mit dem die Nachrichten beginnen. Alle anderen haben oft nur 50 Sekunden, manchmal haben nur 40. Also Sie sehen, diese Bildberichte müssen, und bei uns galt immer das KISS-Prinzip, ja? Keep it simple and short. Mhm. Also, weil die Nachrichten können Sie nicht nachlesen. Also wenn da ein Satz kommt und Sie schauen die Tagesschau und Sie verstehen da was nicht, können Sie nicht wie in der Zeitung einfach nochmal schnell den Satz lesen, sondern Sie verstehen es eben nicht. Mhm. Und deshalb das KISS-Prinzip. Und das hat mich sozialisiert. Und darum habe ich dann gedacht, nee, also auch bei den Philosophen versuche ich die Dinge KISS-mäßig zu halten. Ja? Mhm. Keep it short and simple. Und habe die Latinismen raus, die Grekismen raus. Ist ja auch ein Wahnsinn, ja. Also um Philosophie zu studieren, brauchen Sie schon das große Latinum. Und Sie brauchen es wirklich, aufgrund der vielen Fremdwörter. Aber das war so eine Idee. Und 60 Minuten schien mir eigentlich schon sehr viel. Da kann man viel sagen, 60 Minuten. Ja? Mhm. Weil ich gewohnt war, die Dinge, also gut, ich habe dann auch 10-minütige Reportagen gemacht. In der Spitze 30 Minuten, also für mich war 60 schon sehr, sehr viel Zeit. Und ich sage ja immer nur den Kerngedanken. Ne? Mhm, naja, und das zusammen hat dann die 60 Minuten ergeben und meine Jungs haben mir gesagt, das schaut kein Mensch als Video, als Vortrag. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Menschen nur 4 Minuten Aufmerksamkeit im Internet haben. Aber es stimmt nicht, jetzt haben es doch weit über 6 Millionen, haben diese Stunde sich angeschaut. Also so ist es irgendwie entstanden mit dieser Stunde.
Mhm. Ja, wunderbar. Also ich kann nur sagen, ich liebe diese Bücher und ich finde sie als, oder ich nehme sie als große Bereicherung wahr, weil man so einen schönen Überblick bekommt, wenn man nicht so im Detailwissen ist. Sie haben über Adorno geschrieben, über Sartre, Camus, über Kant, über Arendt, ja sowieso, über Habermas, über Platon, also über wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie viele Bücher Sie geschrieben haben, aber stellen Sie sich jetzt einmal vor, all diese Menschen, über die Sie geschrieben haben, wären in einer Wohngemeinschaft, in einer sogenannten Studenten-WG vielleicht. Was denken Sie, welcher dieser Philosophen und Philosophinnen, über die Sie geschrieben haben, wäre derjenige, der rausfliegen würde nach vielleicht 2, 3 Tagen? Was denken Sie?
Das ist eine sehr schöne Frage. Naja, ich habe selbst jahrelang in sogar 2 Wohngemeinschaften gewohnt, in einer sogar zu 5. 2 Mädels, 3 Jungs. Naja, und da gibt es natürlich Probleme in Wohngemeinschaften, weiß jeder, der das hinter sich hat. Und ich glaube, Immanuel Kant wäre rausgeflogen.
Wieso? Wieso gerade Kant?
Ja, weil wissen Sie, in so Wohngemeinschaften ist es nicht perfekt. Auch wenn man sich überlegt, wir brauchen ein paar Regeln und so, ja. Es ist nie perfekt. Und Kant hätte moralisiert. Wenn Sie mit seinem kategorischen Imperativ, du sollst so handeln, dass dein Handeln zum Vorbild für das Handeln aller werden kann oder zum allgemeinen Gesetz für die WG erhoben werden kann, dann lässt halt mal wieder einer was liegen oder steht noch eine Pfanne rum mit Fett in der Pfanne oder das Bad ist wieder nicht geputzt und einer, weißt du, also da ist so viel, wo die Leute nicht kategorisch handeln, dass Kant hätte in einer Tour, weil er kann nicht anders, ja. Er sagt ja, das Größte für ihn ist das, der Sternenhimmel über ihm, ist sein größtes Staunen und das Sittengesetz, das er in sich spürt. Der hätte die Leute nicht so sein lassen können, der hätte moralisiert und deswegen hätten sie ihn als erstes rausgeschmissen.
Und was glauben Sie, welche dieser Philosophen, oder ich glaube, Hannah Arendt war die einzige Frau dabei, oder? Sie hatten,
Im Moment schon, aber da will ich mich verbessern, weil ich merke auch aus den Weiten des Internets, dass da schon ein Wunsch an mich herangetragen.
Freut mich, dann darf ich die Frage schon mal streichen, weil das hätte ich Sie auf jeden Fall auch noch mal gefragt, wer denn da noch kommt, auch vielleicht lebende noch, Frau Nussbaum oder sowas, je nachdem. Aber ich schweife ab. Ich wollte Sie eigentlich noch fragen, gucken wir noch mal in diese WG rein, die gerade schon existiert. Was denken Sie denn, welcher dieser WG-Mitglieder würde sagen, ah, Ziegler, diese Bücher, ah, ich finde es ganz furchtbar. Also wer würde es hassen, diese 60-minütige Bücher über sich?
Ja, da habe ich ein ganz aktuelles Erlebnis, obwohl so aktuell ist auch nicht mehr. Ich bin jetzt daran erinnert worden, weil Jürgen Habermas gestorben ist. Und wissen Sie, Habermas war der einzige meiner vielen großen Denker, der noch gelebt hat. Und dann dachte ich mir, ja gut, Kant kann ich nicht mehr fragen oder Marx oder Nietzsche, ob er mit meinen Büchern zufrieden ist und ob das auch wirklich der Kerngedanke ist, den er hatte. Ja, ich hatte ja keine Chance, konnte ja keinen fragen. Da dachte ich, jetzt lebt dieser Habermas noch. Und ich selber hatte ja auch das Glück, mal zwei, drei Vorlesungen bei ihm zu hören. Oder ob es ein Glück war, weiß ich nicht. Also er ist sowohl schriftlich als auch mündlich sehr, sehr, ich formuliere es mal positiv, anspruchsvoll. Ja. Und dann dachte ich, ach, ich schreibe dem Habermas einfach. Und dann hatte ich höchste Bedenken. Warten Sie mal, ich habe es gerade da liegen. Irgendwo habe ich es. Ja, weil Sie können sehen, die Zuhörer können es nicht sehen. Meine Bücher haben ja sehr viele Sprechblasen und sind im Comic-Stil, ja. Und dann eben Habermas in 60 Minuten. Habermas hat einen laufenden Meter Bücher geschrieben. Die habe selbst ich nicht alle gelesen. Ich habe nur die wichtigsten Werke gelesen. Und dann habe ich ihm halt das Buch geschickt und geschrieben, was er davon hält, ob ich seinen Kerngedanken identifiziert habe. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, wenn der sieht, Comic-Sprechblasen, wenn der sieht, 60 Minuten der Kerngedanken vom großen Denker. Der wird gar nicht antworten und wenn, wird er mich beschimpfen. Und dann habe ich tatsächlich Antwort von ihm bekommen. Ja, ich war selbst überrascht. Liegt ein Brief von Habermas in meinem Briefkasten. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, dann schreibt er mir aber. Ja, er antwortet normalerweise nie auf Bücher, die ihm zugesendet werden, über ihn, weil die Zahl der Publikationen weltweit immer noch viel zu groß ist, als dass er überhaupt die Chance hätte zu antworten. Aber in meinem Fall macht er eine Ausnahme. Und dann schreibt er, und ich freue mich sehr, dass Sie meinen Kerngedanken bis in die 80er Jahre zurückverfolgt haben und nicht erst bei der Theorie des kommunikativen Handelns anfangen. Und generell erscheint mir Ihr Projekt sehr gelungen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Sind Sie, und das ist doch verrückt, Habermas dachte, ich würde mich fürchterlich beschimpfen. Und er hat mir Absolution erteilt für die 60-Minuten-Reihe. Das hat nicht jeder Autor. Ja?
Das ist eine schöne Geschichte. Vielen lieben Dank. Ich denke, Sie dürften diesen Brief gerne in Ihrer neuen Auflage über Habermas, wenn Sie sie irgendwann aktualisieren, mit aufnehmen.
Ja, das kann ich machen. Ja.
fände ich eine schöne Geschichte dazu. Das heißt, jetzt haben wir auch schon einen gefunden, der jedenfalls sagt, weil er damals noch gelebt hat, tolle Bücher bereichern. Schön, dass Sie das so mal anders versuchen und schön, dass Sie nicht gerade bei der Kommunikation, sondern noch etwas tiefer eingestiegen sind. Also wunderbar. Dann passt ja, weil es bringt mich dann auch schön zu meiner nächsten Frage. 60 Minuten könnte ich mir gut vorstellen, dass es da Menschen gibt, die sagen, oh, das ist doch total trivial. Du, Ziegler, mit 60 Minuten wirst du doch den Menschen nie gerecht. Schon allein dem Menschen nicht, dann seinem Denken nicht und seinem Schreiben schon gleich gar nicht. Ist das so? Also haben Sie solche Kritik auch gehört? Sehen Sie es manchmal auch so, dass Sie sagen, ja, beim einen oder anderen hätte ich ein bisschen vielleicht was doch nochmal vertiefend machen müssen? Oder sagen Sie, nein, ich bleibe meiner Idee treu, 60 Minuten ist so und ich bringe den Kerngedanken und ich bin damit d'accord?
Ja, beides. Beides ist irgendwo richtig. Also ich höre die Kritik eigentlich selten. Die Menschen sind schon dankbar, dass ich so fokussiere und ich sage mal auch, ja, ist jetzt ein Fremdwort, kondensiere. Aber dadurch kann ich schaffen. Also ich könnte jetzt nie, ja, das Werk von Punkt, Punkt, Punkt in 60 Minuten. Es geht nicht. Weil Hegel zum Beispiel, ja, ich habe mal ein Jahr lang ausgesetzt und mich nur mit Hegel befasst, überhaupt um in seine Sprache reinzukommen, ihn lesen zu können. Und da sind jetzt nur vielleicht nicht mal ganz die Hälfte der Bücher zerfleddert aus meiner Werksausgabe. Also es ist, um das dann in einer Stunde zusammenzufassen, geht natürlich nicht. Das ist unmöglich. Was ich aber mache, ist ja was anderes. Ich sage, der Kerngedanke in 60 Minuten. Mhm. Also ich sage nur, was war dem seine Perspektive auf die Welt? Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Und der Kerngedanke scheint in der Ethik durch, wenn die Philosophen sagen, was wir tun sollen. Der scheint in der Anthropologie durch, wo er sagt, was ist der Mensch, wozu ist er in der Lage? Der scheint in der Ontologie durch, der in der Gesellschaftstheorie, überall scheint der Kerngedanke durch. Und den zeige ich schon in verschiedenen Aspekten, aber eben immer nur den Kerngedanken. Auf das tue ich das Eindampfen. Und das, meine ich, funktioniert tatsächlich, das funktioniert in 60 Minuten. Es kommt aber auch was zu kurz, muss ich ehrlich sagen. Das ist die Kritik. Ja? Am Anfang hatte ich noch eine Kritik mit dabei. Es ging nicht. Auch meine Vorträge an der Uni, nach 60 Minuten lässt die Kraft nach. Bei den Zuhörern, aber auch bei mir selbst. Und dann habe ich die Kritik weggelassen. Und das ist natürlich ein Manko. Ja? Und ich habe dann überlegt, eine zweite Buchreihe zu schreiben. Kritik der großen Denker in 60 Minuten. Bin noch immer nicht dazu gekommen. Und was ich mache, verstehen Sie, das ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Ich mache mich immer zum Anwalt der großen Denker. Also wenn ich jetzt Adorno habe, versuche ich, in Adornos Kopf zu schlüpfen und von innen dem seine Perspektive aufzunehmen und so gut wie möglich darzustellen. Und ich liefere den Menschen nur den Kerngedanken ohne Kritik. Funktionieren tut daran aber, dass die Leute selber nachdenken und sagen, nee, so ist es nicht, wie der sagt. Das merke ich an diesen zehntausenden Kommentaren, wo Leute miteinander diskutieren. Gerade bei Habermas haben viele gesagt, ja, den herrschaftsfreien Diskurs gibt's nicht, kann's nicht geben. Oder bei Wittgenstein, der sagt, dass die Sprache unser Verständnis von der Welt präformiert. Und sagen die, nein, nein, es gibt auch Musik, es gibt dieses, es gibt jenes. Also da wird dann diskutiert, der wird dann abgeklopft. Dadurch denken die Leute selbst nach über diesen Kerngedanken, ob er stimmt oder nicht. Und jeder hat ja, man sieht ja dann auch andere Kerngedanken, die sich zum Teil ja diametral widersprechen. Und dann sucht sich jeder raus, was er für richtig hält, was er für falsch hält. Und insofern ist es vielleicht ganz gut, dass ich es unkommentiert einfach mal hinschmeiße, unkommentiert. Und die Leute selber müssen dazu Stellung nehmen. Das ist wiederum der kleine Vorteil. Aber natürlich ist es insgesamt schon zweischneidig, dass ich mich zum Anwalt der großen Denker mache. Ja? Also das sind die zwei Seiten.
Sie sagten jetzt gerade selber, dass der Lesende oder der Zuhörende sich dann den rauspicken darf, der ihm vielleicht oder die ihm besonders nah ist oder wo er sagt, das Denken kann ich nachvollziehen, die Argumentation ist für mich logisch. Ja. Und dennoch ist es so, dass die Menschen häufig sagen, oh Gott, Philosophie, das ist irgendwas mit Elfenbeinturm, das ist schwierig, das ist abstrakt, das ist mir zu kompliziert. Sagen ja gerne die Menschen darüber. Ja. Aber es gibt auch genügend Philosophen wie Camus, gerade die Existenzphilosophen, die ja auch viel für den Alltag im Denken und im Schreiben waren. Wo begegnet Ihnen denn in Ihrem Alltag viel Philosophie, wo Sie sagen, ah stimmt, das hat doch er oder sie auch schon mal geschrieben, oh da könnte ich vielleicht nochmal nachlesen.
Es begegnet uns ständig, nicht nur mir, allen Menschen. Also ich fand auch schön, wo der Heidegger mal was Grundsätzliches gesagt hat, das Leben lebt sich nicht selbst. Das Leben hat Aufgabecharakter. Wenn ich in der Früh aufstehe, muss ich meinen Tag gestalten. Der wird mir von niemand gestaltet. Ich muss mir Ziele setzen für den Tag, für die Woche, vielleicht für den Monat, vielleicht fürs Leben. ich muss der Sache einen Sinn geben. Auch da fängt es ja schon an. Das fängt in der Früh an, wenn der Wecker klingelt. Oder wie der Sartre sagt, der Mensch ist, wozu er sich macht. Da geht es insgesamt schon los. Und im Detail passiert es uns ständig. Ja? Also manchmal ist man einfach gestresst, dann hat man irgendeinen Müll, kein Mülleimer, werfe ihn einfach weg und dann kommt der Immanuel, das Über-Ich und freut und sagt, nee, du musst es zum Eimer bringen, wenn jeder sein Zeug einfach wegwirft und so weiter. Aber auch bei der Freiheit, da kommt wieder eine Diskussion, Datenschutz, ob man die Vorratsdatenspeicherung verlängern soll, weil sie dann mehr Terroristen identifizieren können. Gleichzeitig geht die Freiheit des Datenschutzes verloren. Also Freiheit, da muss man immer überlegen, wo ist die Grenze? Ja?
Mhm.
Also ständig. Und Freiheit ist letztlich ein philosophisches Problem, wo es darum geht, oder auch Mietgesetze, darf der Vermieter beliebig viel verlangen oder machen wir Gesetze, um ihn einzuschränken? Da wird die Freiheit des Vermieters eingeschränkt. Dürfen wir es? Warum müssen wir es? Also es gibt nicht nur Freiheit, die philosophischen Probleme tauchen im Alltag ständig auf. Ständig.
Mhm. Und wenn ich jetzt anders leben möchte, gehen wir mal weiter fiktiv in diesen Gedanken rein. Ich als Mensch, ich jetzt als Claudia Lutschewitz, möchte jetzt morgen anders leben. Welchen Philosophen würden Sie mir denn ans Herz legen? Muss ich sagen, jetzt lesen Sie da mal rein, das könnte Ihnen vielleicht bei der Wegfindung oder Suchung ein bisschen behilflich sein.
Ja, das ist für mich jetzt schwierig, weil ich sie noch nicht so gut kenne. Also ich sag mal, meinen jungen Leuten habe ich, wenn sie sich in was nicht sicher waren und gedacht haben, sie müssen eine Entscheidung treffen oder ihr Leben verändern, tatsächlich einen Existenzialisten empfohlen, Sartre. Also ich hatte mal eine junge Studentin, die wollte bei uns studieren. Wir hatten Medienwissenschaften und Film- und Fernsehproduktion und hatten eine Studienrichtung, die hieß Media Acting und Rhetorik, wo auch ein bisschen Moderation, Schauspiel etc. dabei war. Aber es war ein Bachelor of Arts und ein Master. Und sie wollte eigentlich Schauspielerin werden. Und da war eigentlich meine Hochschule ungeeignet. Und da habe ich ihr gesagt, nee, da müssen Sie was anderes machen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber da bei den Schauspielschulen kriegt man keinen Bachelor. Und wenn das dann schief geht, steht man völlig im Nichts, was ja auch richtig ist. Dann habe ich ihr den Sartre mitgegeben. Der sagt, du bist, wozu du dich machst. Und manchmal ist es tatsächlich wichtig, seine Projekte nicht zu schnell aufzugeben, ja, sondern sich selbst auf die Zukunft zu entwerfen. Und wenn man scheitert, aus dem Scheitern vielleicht wieder was zu gewinnen. Also er macht schon Empowerment, das ist eine große Ermutigung. Also bei Sartre kann man sicher auch vieles kritisieren. Aber sie kam dann zurück und hat sich bedankt und hat gesagt, ja, sie probiert jetzt erst die Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen und dann kann sie immer noch zu uns kommen und sagt, ja, sehen Sie, also da für junge Menschen ist er gut. Er ermutigt.
Und für Sie selbst, haben Sie selbst auch einen Haus- und Hofphilosophen, wo Sie sagen, der liegt mir besonders am Herzen oder von dem habe ich besonders viel gelernt?
Ja, habe ich und das war vielleicht auch mit ein Grund für diese Reihe. Also ich hatte leider verschiedene, mehrere. Ich hatte Helden, die meine Helden waren. Und da habe ich mein Leben ein bisschen so ausgerichtet. Aber die Helden haben gewechselt. Und deswegen hatte ich einige Philosophen, die bis heute meine Helden sind, die ich deshalb auch von innen her darstellen kann, weil ich wirklich dachte, der Funken, den die aus dem Kristall der Wahrheit herausgeschlagen haben, stimmt. Also das war tatsächlich auch Sigmund Freud. Die Psychoanalyse hat mich befreit. Es war dann natürlich auch Sartre. Ich habe mal in Paris studiert, um den Existenzialismus aufzusaugen. Da haben sich ja viele junge Menschen noch schwarz gekleidet mit den Ohrenbrillen und allem. Und das war für mich auch toll, meine existenzialistische Phase. Und dann aber auch Hegel und Marx. Wissen Sie, das hat mich dann tief beeindruckt, dass alles in Bewegung ist, eine Dimension des Werdens hat, das wird. Also Sie sind Säugling, Sie sind Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener und so weiter und so fort. Und die Epochen der Geschichte reihen sich auch aneinander von der Frühzeit bis heute, aber nicht willkürlich, sondern eine geht aus der anderen hervor, sagte ich. Das ist Dialektik, die wir erkennen müssen. Nur dann können wir entscheiden, wo wir gerade sind und wo es hingeht. Und dieser Gedanke der Entwicklung hat mich fasziniert. Und dann natürlich Marx, ja. Diese große Idee zu sagen, wir müssen zurück zur klassenlosen Gesellschaft, zur eigentumslosen Gesellschaft, wo nicht mehr jeder für sich selber halt schaut, sondern wo wir das tun, was für die Gemeinschaft am besten ist und wo keiner Eigentum hat, wo wir gemeinsam arbeiten zu unserem gemeinsamen Wohl und wo die Völkerfamilie in Frieden nebeneinander leben kann und sich hilft, war für mich ein großartiger Gedanke und ich war früher eine ganz linke Bazille. Ja. Also ich dachte wirklich, wir können die Welt gerechter machen. Heute bin ich verbürgerlicht und sehe auch manches nicht mehr so radikal wie früher. Und wir leben heute, das darf man nicht vergessen, auch nach dem Scheitern des ganzen sozialistischen Experiments. Ja? Muss man auch sehen. Gut, Marxisten sagen natürlich, das war nie das, was eigentlich hätte umgesetzt werden können. Aber so hatte ich verschiedene Helden, um es kurz zu machen. Bis heute ist Hegel für mich schon eine wichtige Figur. Hegel ist für mich ganz wichtig, ja, weil er zeigt, wie eines aus dem anderen hervorgegangen ist. Und da steckt auch noch ein Tick Optimismus sogar drin, ja, weil er sagt, wir können uns auch noch weiterentwickeln. Und jede Generation gibt ihr Wissen, ihr Bestes an die nächste Generation weiter. Und aus schlechten Epochen lernen wir. Also das ist schon, und die Dialektik geht immer hin und her, schlägt in diese und jene Richtung aus. Aber insgesamt gehen wir voran. Und Hegel bringt das schöne Bild vom Betrunkenen. Ja? Also wir Philosophen trinken ja auch mal gerne ein Glas Wein und darum hat mir das Bild auch so gefallen. Also der Betrunkene, der hat ja Sorge, wenn er heimgeht, dass er umfällt. Darum tut er das Bein immer weiter nach außen. Und dann kippt er aber in die andere Richtung, dann fängt er das wieder ab und torkelt wieder in die Richtung. Aber insgesamt geht er einen geraden Weg. Also er kommt heim. Und das finde ich ein tolles Beispiel. Und so läuft Geschichte. Also hoffe ich. Ja.
Wirklich ein schönes Bild mit dem Betrunkenen, der nach Hause torkelt oder zumindest sein Ziel irgendwann erreicht. Herr Ziegler, wenn Sie an die verschiedenen Menschenbilder der verschiedenen Philosophen denken, welches ist denn der Philosoph, wo Sie sagen, vom Menschenbild her, der spricht mich am meisten momentan an? Jetzt gerade.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also im Moment sind natürlich die kritischen Menschenbilder, da spricht sehr viel für kritische Menschenbilder. Also wenn Foucault sagt, wir sind leider manipuliert durch ständig neue Wissensformationen, die von der Wissenschaft kommen, die von der Politik kommen, etc. Oder durch die sozialen Medien. Also Foucault sagt, da gibt es Dispositive, die unser Leben massiv beeinflussen. Und der Mensch von seinem Wesen her lässt sich beeinflussen. Gibt aber auch Foucault will ja eine Kritik. Also er will ja ein Empowerment, dass wir nicht mehr alles als gegeben hinnehmen, was als Wissensformation auf uns zukommt. Also Hannah Arendt sagt ja auch, man muss aufpassen, wenn jemand sagt, das ist das Reich des Bösen oder so. Es gibt kein Böses in dem Sinne. Da hat sie ja die hervorragende These aufgestellt in ihrem Buch über Eichmann, ja, die Banalität des Bösen. Also sie hat uns auch vom Menschenbild her sehr viel gezeigt und auch gezeigt, wie wir alle die Tendenz haben, auszuführen, was uns befohlen wird, zu machen, was die Wissenschaft sagt und so weiter. Und da eben aufpassen müssen. Also da hat die Hannah Arendt auch vom Menschenbild her was getroffen. Und es ist für mich schwierig. Aber auch Hegel, der sagt, das Menschenbild selber ändert sich. Also es gibt keine Anthropologie. Anthropologie, ich übersetze es mal wieder, Anthropos, griechisch der Mensch. Anthropologie ist die Lehre vom Wesen des Menschen. Und der Hegel sagt, das Wesen des Menschen gibt schon. Aber das war in der Antike ein anderes als im alten Rom, ein anderes als im Frühmittelalter, ein anderes als in der Gotik, wieder ein anderes und so weiter in der Renaissance, im Barock. Unser Wesen ändert sich ständig. Das wird sich auch, Hegel würde sagen, auch mit der künstlichen Intelligenz wird sich unser Wesen weiter verändern. Deswegen ist es schwer zu sagen für mich, wer die beste Anthropologie hat. Ja, da kann ich mich gar nicht wirklich festlegen, aber vielleicht dazu einen Satz noch. Alle Philosophen kommen letztlich zu einem gemeinsamen Ergebnis, was auch ein Rückblick auf das Wesen des Menschen erlaubt, nämlich zu dem Ergebnis, wir müssen aus der Welt einen besseren Ort machen.
Das ist ein schönes Bild. Gibt es auch Philosophen, die sagen, dass wir das schaffen, dass wir das können? Oder dass wir es, nennen wir es mal im Konjunktiv, dass wir es könnten, wenn? Also gibt es einen Philosoph oder eine Philosophin, die daran glaubt, an uns Menschen?
Ja, natürlich. Ja, das gibt's. Also Sie wissen, es gibt ja, ist klar, es gibt die drei Geschichtsbilder. Es geht immer weiter bergauf, so eine Linie, die aufsteigt. Jede Generation lernt von der letzten, es wird immer besser. Es gibt das Bild, es ist ein ewiger Kreislauf. Wir fangen immer wieder bei Null an. Also Thukydides hat damit angefangen, mit dem großen Peloponnesischen Krieg, dass eben Sparta war die Großmacht, Athen ist aufgestiegen und Sparta wollte es verhindern. Und dann gibt es Krieg und dann hat er gesagt, und so wird es auch künftig in allen Zeiten sein, wenn eine neue Großmacht kommt wie China, wird die alte Großmacht wie Amerika, also es hat nicht Thukydides gesagt, da gibt es spätere Autoren, das zu verhindern. Und so gingen die Konflikte immer weiter. Oder auch Schopenhauer sagt auch, es gibt keinen Fortschritt in der Geschichte. Dann gibt es aber die, die sagen, es wird immer schlimmer. Also Adorno zum Beispiel oder Horkheimer. Die Entfremdung oder auch Rousseau hat damit angefangen. Also der Mensch lebt in der modernen Gesellschaft viel entfremdeter als der Karibe, der noch auf die Palme hoch ist, die Kokosnuss geschlagen. Der moderne Minister schwitzt und hat eine Perücke auf und es wird immer entfremdeter. Die Menschen, so Rousseau, leben außerhalb ihrer selbst. Also die sagen, es geht immer weiter bergab. Oder auch Adorno, ja, die Entwicklung geht nicht vom Rechenschieber zum Computer, sondern die Entwicklung geht vom Faustkeil zur Atombombe. Ja? Mhm. Also es wird immer schlimmer. Und ich denke, in gewisser Weise haben zwar alle recht, manches bleibt gleich, manches wird schlimmer, aber alles im Allem denke ich schon, dass wir auf höhere Ebenen kommen. Da halte ich stur dran fest. Habermas übrigens auch. Mhm. Er sagt, in der Sprache selber stecken Geltungsansprüche, die vernünftig sind. Wir wollen verstanden werden. Wir wollen ein gemeinsames Verständigungsergebnis erzielen. Wir wollen, dass der andere glaubt, was ich sage. Also es steckt schon ein Vernunftsanspruch im Sprechen. Mhm. Und das Sprechen selber wird die Welt verbinden. Natürlich wurde dann gefragt, warum ist es dann nicht so, warum gibt es diese fürchterlichen Kriege gerade heutzutage? Dann hat er gesagt, das Mobile hat sich hartnäckig verhakt und hat dann versucht, das zu erklären, aber den Optimismus gibt es schon noch. Ja, das ist nicht nur Hegel, das ist eben auch zum Beispiel Habermas. Ja. Und auch Hannah Arendt mit ihrem aufklärerischen Projekt sagt auch, der Mensch ist letztlich selbstverantwortlich und kann selbstverantwortlich für andere Menschen und für die Gesellschaft etwas tun. Also der ist schon noch da, der Optimismus.
Ich fand jetzt gerade dieses Bild vom Mobile, was Sie angesprochen haben, sehr schön. Weil es tatsächlich, gut, wenn es jetzt verhakt hat, wie Habermas wohl gesagt hat, ist es ein bisschen ungeschickt, ungünstig, würde ich sagen. Aber wenn man denkt, es kann sich vielleicht auch wieder enthaken, dann hat dieses Mobile einfach diese Chance, dass wir immer wieder in eine Balance kommen können. Also es balanciert sich aus und wenn es auch mal in einer Schieflage ist, es gibt dann wieder diese Gegenbewegung, wo es dann auch wieder in diese ausgleichende Position kommt. Also deswegen gefällt mir dieses Bild des Mobiles sehr, sehr gut auf uns Menschen bezogen. Also Sie sagten jetzt vorher ja selber, dass Sie lange studiert haben und dass Sie zu vielen Philosophen studiert haben. Wenn Sie trotzdem so den Blick jetzt mal auf Ihre Bücher richten, welches Ihrer Bücher hat Sie persönlich so weit berührt, wo Sie gemerkt haben, da muss ich doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen oder nach dem Buch, dass Sie gedacht haben, ja, das war jetzt ein wirklich guter Wurf, das ist mir wirklich sehr gut gelungen. Also gibt es da so etwas oder sagen Sie generell, Sie sind in Ordnung, Sie sind gut, Sie sind kerngebend und richtungsweisend?
Da gibt es mehrere, wo ich während dem Schreiben des Buches tatsächlich total umdenken musste. Ja? Also ich komme ja auch ein bisschen her von der Philosophie der Psychoanalyse und so und dann Immanuel Kant dachte ich erst, das ist fürchterlich. Da hatte ich einen riesen Vorurteil, dieser verkopfte Kant. Allein das zu lesen, die Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft. Und umso mehr ich mit ihm gekämpft habe und mich mit ihm befasst habe und versucht habe, in seinen Kopf zu kommen, habe ich gemerkt, dass er tatsächlich sehr, sehr viel geleistet hat. Und dass dieses ganze Werk von Immanuel Kant, ja tatsächlich, ich kann es nicht anders sagen, eine innere Schönheit hat. Also das plötzlich ergreift einem das. Und das war für mich selbst total überraschend. Mhm. Also, wissen Sie, er ist ja Er ist ja Erkenntnistheoretiker. Er hat die große Frage gestellt, wenn wir in der Früh aufstehen, der Wecker rasselt, wie kommen die Bilder in meinen Kopf? Wie kommen die Erkenntnisse in meinen Kopf? Woher weiß ich überhaupt, wenn ich das Geräusch des Bimmelns höre, es ist morgen, das ist der Wecker und so weiter. Jetzt mache ich Kaffee. Also wie kommt die Außenwelt, was wir sehen, in unseren Kopf? Und wie kommen wir zu Urteilen und Gedanken? Also eine Wahnsinnsfrage. Und da hat er eben die Kategorien Raum und Zeit, also die a priorischen Anschauungsformen Raum und Zeit und die 12 Kategorien. Er sagt, wir legen immer so ein Raster über die Wirklichkeit und checken alles ab. Ja? Materialität, Form, Farbe, Bewegung, gibt es viel davon, wenig. Und dann kommen wir zu einem Urteil und wissen dann, was weiß ich, welche Farbe das hat. Und ich habe das dann mal durchdekliniert, Kategorien auf der Autobahn. Also da fliegt eine Tüte rüber und sie fahren. Und sie sehen aber, sie wissen nicht gleich, dass es eine Tüte ist. Und dann denken sie erst, ja, das ist braun, von links nach rechts, das ist ein Hase oder ein Tier. Und dann merken sie aber, es fliegt hoch. Dann werfen sie wieder die Kategorien drüber und wissen, Hase kann nicht fliegen. Was fliegt? Ein Huhn oder so. Und dann fliegt es aber völlig willkürlich. Und dann merken sie, nee, Hühner können nicht so fliegen. Und so weiter. Und am Ende erst registrieren sie, eine Papiertüte und entspannen wieder und machen keine Vollbremsung. Und das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Und tatsächlich habe ich dann gemerkt, wir denken an Kategorien, die wir dann, wo wir blitzschnell merken, so und so und so, also da ist was dran. Ja? Und auch in Raum und Zeit. Oder seine Ethik hat mich dann plötzlich auch begeistert. Erst dachte ich, dieser schreckliche Moralist. Aber dann da zählt er uns auf. Erst gibt es Hedonismus. Es gibt überhaupt nur 5 Verhaltensweisen. Hedonismus, dass ich sage, du sollst so handeln, dass du deine Lust am besten befriedigst. Und da sagt der Kant, ja, die Hedonisten, das geht oft auf Kosten anderer, die ihre Lust nicht befriedigen können, darum taugt es nichts. Aristoteles, ja, Eudaimonismus, du musst für Glückseligkeit sorgen und die 4 Kardinaltugenden leben. Dann macht der Kant sogar eines seiner wenigen Beispiele, dass auch ein guter Bankräuber hat die Tugend des Mutes, er hat die Tugend der Klugheit, der Bescheidenheit und so weiter. Und sagt, das taugt auch nicht. Dann der Utilitarismus, ja, was die Engländer immer haben, ja, Mill und so. Du sollst so handeln, dass du den größtmöglichen Nutzen für dich und für die Gesellschaft erzielst. Das ist ja schon ein ganzes Stück mehr. Da sagt er, nee, das ist auch nicht unbedingt gut, wenn es nur um den Nutzen geht. Und bringt dann so Beispiele, dass eben dann Minderheiten keine Chance haben, wenn für die Mehrheit irgendwas nützlich ist, sind die weg vom Verunterhalter. Und so Legalismus, du sollst so handeln, dass du immer alle Gesetze befolgst. Da sagt er, ja, das ist auch Unsinn. Das ist gut, solange die Gesetze gut sind. Sind sie aber schlecht? Handelst du moralisch? Kommt, sei ein kategorischer Imperativ. Du sollst so handeln, dass wenn du es an dir selbst überprüfst, dein Handeln so ist, dass es für alle gut sein kann. Das ist das einzige ethische System, was unangreifbar ist. Und irgendwann dachte ich mir dann schon, ja, schon was aus dem Hut gezaubert. Ja? Hm. Und dann habe ich ihn nicht mehr gehasst. Es war für mich selbst überraschend. Aber auch Nietzsche, ja, da dachte ich schon, das ist auch ein Dampfplauderer. Und er ist ja dann von den Rechten sehr instrumentalisiert worden. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich Gänsehaut bekommen. Ja. Also da war ich auch überrascht und musste umdenken. Sie haben ja gefragt, wer mich am meisten überrascht hat. Und beim Kant, ich meine, nach wie vor ist er schwierig. Wenn Sie ihn einsetzen, ja. Und meine Jungs, die haben sehr viel Saft getrunken, wie die Irren damals, so 10er, 12er Packs waren sogar, Apfelsäfte im Karton geholt. Das war schwer. Und meine Frau und ich konnten den ja nicht immer dann vom Auto in den Keller tragen. Da haben wir den Jungs gesagt, sie sollen den Apfelsaft runtertragen. Ja? Und dann ging es drum, da war wieder kein Saft in der Küche oder im Keller war auch keiner. Klar, weil er noch im Auto war, weil wir haben ihn einfach nicht mehr aus dem Autokofferraum raus. Und dann ging es darum, wer von ihnen den Saft holen muss. Und dann holen doch du. Und dann war ich, nee, holen du, David. Und dann haben sie so gestritten, wer den Saft holen muss. Und dann habe ich ihnen den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant erklärt, dass einer eben mal den Saft holen muss nach dem inneren Gesetz. Wenn er den Saft holt, ist es für alle am besten. Und wenn die anderen auch alle so denken, ist immer Saft da. Haben sie eine Weile überlegt, dann meldet sich der Kleinste und sagt, ich habe eine Idee, du holst den Saft, weil du kennst dich mit Kant am besten aus. Also Kant ist schwierig, aber irgendwo hat er mich auch umgekriegt. Ja? Also hat mich selbst überrascht. Und gefreut hat mich sehr Hannah Arendt Weil da, die ist gerade in der Pandemie dann nach oben geschossen. Über eine halbe Million Menschen haben Hannah Arendt angeguckt. Also den Vortrag. Und auch das Buch hat sich sehr, sehr gut verkauft. Es ist, weil sie eine Wahrheit entdeckt hat, über die die Leute nachgedacht haben und die Leute auch zu einem kritischen Denken inspiriert hat. Also hat mich auch überrascht und sehr gefreut, muss ich dazu sagen.
Ja, sie ist auch eine kluge Denkerin. Dieses Denken ohne Geländer ist schon auch, es hat was, finde
Das ist
ich.
toll. Ja.
Ja. Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Ziegler, dann merke ich, dass Sie von jedem Philosophen was Gutes mitgenommen haben für sich, was Gutes rauspicken, was für sich Schönes erklären können. Und Sie sind ja auch sehr eloquent in dem, wie Sie Ihre Geschichten erzählen und sowas. Gefällt mir alles sehr gut. Dennoch die Frage, gibt es irgendeinen Philosophen, wo Sie dann Ihre 60 Minuten Ihr Buch geschrieben haben und wo Sie danach gesagt haben, ne, also ich konnte dich noch nie sonderlich gut leiden und nach dem 60-minütigen Büchlein ist es nicht unbedingt besser geworden. Also gibt es einen Philosophen, wo Sie sagen, oh,
Ja, tatsächlich gibt es den nicht. Ja. Also ich hatte Vorurteile nicht nur bei Kant, lustigerweise auch bei Konfuzius, aber nachdem ich das Lin Yi gelesen hatte, ging es mir ganz anders. Da habe ich auch da wieder den Kern erkannt und gemerkt. Und dann hat der Kerl auch noch Humor, der Konfuzius. Also dann, das war mir erst alles fremd, wissen Sie? Und er hat ja noch so ein altes Rollenbild und dann sagte mir, ach, dieser Konfuzius. Und ich musste ihn machen. Weil meine Reihe ist komplett ins Vietnamesische übersetzt worden. Und meine vietnamesischen Übersetzerinnen und Übersetzer sind ganz tolle Leute, auch Wissenschaftler, und haben immer gesagt, die Vietnamesen stehen auf drei Beinen, ja, also Konfuzius, Buddha und Lao Tse. Und ich muss Konfuzius und Buddha unbedingt machen. Und da habe ich halt Konfuzius gemacht, Konfuzius in 60 Minuten. Und ich muss sagen, auch da, trotz meines Vorurteils musste ich am Ende sagen, ja, er hat was gesagt, was zeitlose Wahrheit enthält, und darum gibt es ihn bis heute in ganz Asien. Ja, gibt es ja nicht nur in China, den Konfuzius, ja. Nee, also irgendwie haben mich alle dann, gut, ich würde natürlich auch keinen Philosophen jetzt machen, wo ich von vornherein weiß, das ist eine totale Katastrophe, ja. Also, ja, aber nee, ich war mit allen dann doch glücklich.
Wenn Sie mit einem Ihrer Philosophen ein Abendessen verbringen dürften, welcher wäre es, wenn Sie nur einen rauspicken dürften?
Oh, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ganz, ganz schwere Frage. Ja, es wäre vielleicht sogar Hannah Arendt. Und zwar nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eine mutige Frau war oder ist, geistreich und eben wirklich ein Denken ohne Geländer hatte, auch persönlich mit einem irren Einsatz, sich viele Feinde gemacht hat und bei sich geblieben ist, ja. Und das ist schon toll, dieser Mut. Von dem könnte ich mehr brauchen, ja? Wobei die Frage ist, ob in dem Gespräch, der auf mich überspringt, weiß ich nicht. Aber das würde mich freuen, ja.
Wir kommen so langsam auf die Zielgeraden unseres Podcast-Gespräches, Herr Ziegler. Aber ich möchte dennoch so für die Zukunft noch ein bisschen was ausrichten in meinen Fragen. Und zwar, wenn Sie jetzt so Ihre Bücher, die Sie, ich weiß gar nicht, wann haben Sie angefangen, Ihr erstes Buch zu schreiben? Wie lange ist das her, Herr Ziegler?
Das ist wieder so eine Zeitfrage, aber das
Also,
ist schon,
haben Sie so ein Bauchgefühl? 10 Jahre? 15 Jahre?
ja, so über 10, 10, vielleicht sogar 15, zwischen 10 und 15 irgendwo
Ja.
ist.
Und dann haben Sie, Sie haben es vorher im Vorgespräch auch gesagt, Sie haben eine irrsinnige Leseranzahl und auch Klicks auf Ihre Videos. Aber was ist so Ihr Wunsch, Ihre Gedankenwelt, Ihre innere, wo Sie sagen, das sollten meine Leser und Leserinnen auf jeden Fall mitnehmen. Also das sollte auf jeden Fall hängen bleiben bei ihm, egal welches Buch Sie rauspicken. Was ist so Ihr innerer Antrieb?
Also mein innerer Antrieb oder was ich mir wünsche, das hängen bleibt, sowohl bei den Büchern als auch bei den Videos. Ja, vielleicht ist es zweierlei. Zum einen ist es, dass die Menschen oder die Leser noch mehr ihrem eigenen Denken vertrauen. Weil indem sie sich mit so einem Denkgebäude befassen, trainieren sie sich selbst, ja? Also sie machen sich selbst. Sie trainieren sich selbst und können dadurch noch mehr ihrem Denken vertrauen, weil sie sehen, wie Perspektive und Denken, Erkenntnis, Interesse, wie das alles zusammenhängt. Und dadurch werden sie von allein auch kritische Denker. Also im Grunde möchte ich das eigene Denken fördern, das schon da ist. Ja? Also das ist so ein Ziel dieser. Drum sind bei mir diese Denker auch unkommentiert. Ich gebe dann nicht meinen Senf dazu, extra nicht. Ich versuche, mich so transparent wie möglich zu machen. Daher auch die Sprechblasen in den Büchern, wo die Philosophen selbst zu den Leuten sprechen. Das ist vielleicht ein Punkt. Und das Zweite schon, da darf man sich nicht täuschen. Auch die Philosophen, die pessimistisch sind und kritisieren, ja, die wie Adorno oder Foucault, machen das letztlich aus dem Impuls, etwas zu verbessern. Also deswegen wäre es für mich auch schön, wenn bei den Lesern hängen bleibt oder bei den Hörern der Videos, wir müssen aus der Welt einen besseren Ort machen.
Und deswegen lohnt sich auch das Thema Philosophie, also sich mit Philosophie zu beschäftigen.
Absolut. Und ganz drumherum kommt ja niemand. Weil da gibt es diesen schönen Satz in der Bibel. Also ich bin jetzt nicht, jetzt keine Lanze brechen für Buddhismus, Hinduismus, Judaismus, oder Christentum, was es alles gibt, ja, oder Muslime. Ich erwähne die Bibel jetzt einfach, weil der Satz, den kann man auch in einem nicht-biblischen Sinn verstehen. Und der Satz heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dieser Satz hat unheimlich viel Wahrheit. In der Bibel wird da eingesetzt, dass der Mensch eben nicht nur vom Brot lebt, sondern vom Glauben an Gott und so weiter. Aber man kann den Satz auch so verstehen, dass der Mensch gar nicht vom Brot allein leben kann, weil er, um es mit Sartre zu sagen, als Mensch gezwungen ist, sich einen Sinn in der Welt zu schaffen. Der wird ihm nicht einfach gegeben. Vielleicht noch in der Kindheit, da wächst er in Sinnsysteme hinein durch die Eltern. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir unser eigenes Leben und die Gesellschaft sinnhaft interpretieren müssen. Und diese sinnhafte Interpretation, dem Leben einen Sinn zu geben, das ist Philosophie. Alle Philosophen sagen, was ist der Sinn von Gesellschaft und Leben? Und diese Frage stellt sich uns allen. Ja, die stellen nicht jetzt ich, die stellen auch nicht nur die Philosophen, die stellen sich allen. Und deshalb sind die Menschen a priori interessiert, was der Sinn des Ganzen ist. Und das ist auch der Grund, warum zu meiner großen Freude immer mehr Menschen an diesem Diskurs teilnehmen. Ja.
Wunderbar. Wenn Sie schon beim Sinn sind, Herr Ziegler, dann sollten Sie auch ein Buch machen über Viktor Frankl, der ja sagt, das Leben ist bedingungslos mit Sinn behaftet. Jedes Leben hat Sinn, egal wie schmerzhaft es ist. Jaspers würde vielleicht von Grenzsituationen sprechen, aber bei Frankl ist es so, dass er sagt, jedes Leben hat seinen Sinn und wir Menschen haben die Aufgabe, die Fragen, die das Leben an uns stellt, zu beantworten. Also die Frage, wenn wir sagen, welchen Sinn hat mein Leben, da sagt Frankl, dass die Frage ist falsch. Nicht du stellst deinem Leben eine Frage, sondern es stellt dir die Frage und du antwortest darauf.
Ja, sehr schön. Ja, also ich sehe das als eine ganz wunderbare Anregung. Und Sie, Frau Lutschewitz, sind nicht die Einzige. Viktor Frankl wird sehr oft aus den Weiten des Internets gewünscht. Aber diese Liste von Wunschphilosophen ist natürlich lang, muss ich dazu sagen. Aber ich werde den Viktor Frankl auch mit auf meine Liste nehmen.
Wunderbar, das freut mich sehr. Herr Ziegler, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten, wo Sie gesagt haben, die Frage hat mir noch nie ein Mensch gestellt und ich würde sie doch so gerne beantworten. Gibt es da irgendwas, Herr Ziegler?
Ja, es war wirklich wunderbar umfassend, aber es gibt vielleicht noch eine Frage, die wir uns stellen sollten, wir alle, nicht nur ich, nämlich, woran hapert es im Moment? Was sollten wir vielleicht alle jetzt in unserem Leben tun? Sie müssen jetzt die Frage stellen.
Ja, ich muss gerade noch ein bisschen das erstmal auf mich wirken lassen. Warten Sie, ja. Herr Ziegler, so wie die Welt gerade tickt, wie sich gerade alles so ein bisschen formt, warum passiert das was? Welche Frage müssten wir uns eigentlich stellen und welche Antworten könnten wir finden? Was denken Sie denn?
Also ich denke, wir müssen jetzt wirklich alle wieder politischer werden. Geht für Jung und Alt gleichermaßen. Wir müssen jetzt politischer werden, weil tatsächlich vieles sich in eine falsche Richtung entwickelt.
Leider, ja, bestimmt. Weil Polis ja eigentlich auch nicht nur Politik jetzt bedeutet, sondern sind wir ja alle. Also
Ja.
sind nicht nur, wenn wir häufig sagen, die da oben, wo ich denke, ja, gut, und jetzt weiter Demokratie und weiterdenken, so wie Sie es vorher auch gesagt haben, denkt doch mal ein bisschen größer und weiter, dann sind wir es alle, ja.
Ja, genau. Wie das im Einzelnen aussieht, das politisch werden, ist nochmal was anderes. Aber der Vorsatz, denke ich, wird inzwischen gebraucht.
Paul Watzlawick sagte mal so schön, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, wir können diesen Satz auch anders formulieren. Wir können sagen, wir Menschen können nicht nicht politisch sein.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
Genau. Ich beende dennoch gerne das Podcast-Gespräch mit einem Art Kaleidoskop, so nenne ich es zumindest. Immer weil man durch ein Kaleidoskop ja auch Changierungen sieht und je nachdem, wie man es dreht, sieht man es doch wieder anders. Deswegen, das läuft wie folgendermaßen. Ich formuliere einen Satz an und Sie machen ihn zu Ende. Sie sind eloquent, Sie werden das schaffen, Herr Ziegler, bin ich mir hundertprozentig sicher. Sind Sie bereit für dieses kleine Abenteuer? Ich habe mir bei Ihnen vier überlegt. Vier Sätze, die ich anfange zu formulieren und Sie dürfen sie zu Ende bringen.
Bereit, bereit.
Bereit, bereit, wunderbar. Philosophen.
Philosophen sind hartnäckige Leute, die oft unangenehme Fragen stellen und versuchen, einen Funken aus dem Kristall der Wahrheit herauszuschlagen.
Philosophie.
Ja, Philosophie ist seit jeher die Suche und die Liebe zur Weisheit und Wahrheit, aber auch die Suche nach Sinn.
Zukunft
ist das, was wir aus ihr machen.
Es ist an der Zeit,
ja, wieder politischer zu werden.
Ich danke Ihnen, Herr Ziegler. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihres Wissens und für das spannende Gespräch. Mir hat es Freude gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Ich danke Ihnen auch vielmals.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?